Spürst du es? Kannst du es sehen? In diesem Haus wird seit Jahrhunderten gebetet. Wenn der Engel, der Altar, der Leuchter reden könnte, der Taufstein, welche Menschen hier gebetet haben, zu taufen, zu ihrer Konfirmation, aufgeregt, hier gebetet. Menschen haben gebetet hier, wo ihre Angehörigen verstorben sind. Im Gottesdienst, zu Konzerten, hier wird gebetet in diesem Haus. Mit all diesen Menschen, die vor uns waren und die, die nach uns kommen, sind wir durch das Gebet verbunden. Diese Kirche bezeugt uns das. Vor vielen Jahren, bei deiner Konfirmation, haben andere für dich hier gebetet. Ein Konfirmand, ein Christ ist einer, der betet. Und heute ist die Frage, was ist daraus geworden? Nach 25 Jahren, nach 50 Jahren, 60, 65, 70, 80 Jahren. Was ist aus dem Konfirmandengebet, was ist aus dem Konfirmandenbeter geworden? Was bist du für ein Beter gewesen in den letzten Jahren und Jahrzehnten? Es geht mir nicht um eine moralische Bewertung. Das steht mir nicht zu wenig oder so. Überleg mal für dich, in welchen Situationen in deinem Leben ist dir das Gebet wichtig gewesen? In welchen weniger? In welchen warst du besonders dankbar und hast gejubelt? In welchen Situationen hast du Gott geklagt oder ihn glatt vergessen? Was betest du? Wofür betest du? Wogegen? Wo betest du? Betest du noch? Betest du noch? Wir könnten jetzt viel über das Gebet sprechen. Ich könnte viel erzählen, viele fragen. Wenn Gott alles weiß, muss ich ihm dann noch alles sagen? Wie antwortet Gott auf mein Gebet? Falte ich am besten meine Hände und mache die Augen zu? Ist es in der Kirche vielleicht besser, das Gebet? Ist der Draht dann näher? Bete ich ein freies Gebet oder lieber das Vaterunser? Hat es mehr Kraft? Wir könnten viele Fragen klären. Ich hab mal nachgezählt. Ich habe zu Hause ungefähr 20 Bücher zum Thema Gebet. Habe ich alle durchgelesen in Vorbereitung. Nicht ganz. Ich könnte viel jetzt daraus vortragen. Sehr kluge Sachen von noch klügeren Menschen. Mache ich aber nicht. Habe ich gar keine Lust dazu. Dieser Sonntag in der Osterzeit heißt Rogate. Das ist eigentlich auch ein schöner Vorname. Aber ich kenne niemanden, der so heißt. Rogate. Rogate. Das heißt, betet. Und so, wir haben es auch in der ersten Lesung gehört. Paulus schreibt an Timotheus. Paulus schreibt an uns. Wir sind heute die Timotheusse. Timotheus heißt gottesfürchtig. Wir sind die Gottesfürchtigen. Paulus schreibt an uns. Ich ermahne euch nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Das Erste und Wichtigste, wozu er uns ermutigt und ermahnt, ist das Gebet. Wer Ostern gefeiert hat, die Auferstehung von Jesus Christus, der kann beten. Das ist der Grund für unser Gebet. Jesus ist unser Vermittler, unser Dolmetscher. Wir beten manchmal auch so durch unseren Herrn Jesus Christus. Es ist so eine Formel geworden. Am Schluss durch unseren Herrn Jesus Christus. Manche ältere Leute, die beten immer zum Schluss durch unseren Herrn Jesus Christus. Diese Formel ist gut. Denn nur durch Jesus Christus können wir überhaupt beten zum Vater. Er ist der Mittler. Wir dürfen beten, weil wir getauft sind, weil wir konfirmiert sind. Weil Jesus da ist. Es ist ein Geschenk, beten zu können. Jemandem etwas zu sagen und nicht nur irgendjemandem, sondern dem Allmächtigen. Es ist aber nicht nur ein Geschenk. Es ist auch eine Aufgabe. Wir haben heute den Tag der Arbeit und ich würde auch sagen, das Gebet ist Arbeit. Das Gebet ist nicht so manchmal locker daher, manchmal geht das, aber manchmal ist das Gebet auch Arbeit. Ein hartes Stück Arbeit. Und wir sind dazu aufgefordert und ermahnt. Es ist uns befohlen, ich ermahne euch zu beten. Wie ein Schuster einen Schuh macht, so sagt Luther, und ein Schneider einen Rock, also soll ein Christ beten, das ist sein Handwerk. Und so sagt Gott zu dir, du sollst beten. Ich will es. Nicht du maßt dir etwas an, sondern ich messe dir etwas zu. Mein Ohr, mein Herz, meine rechte Hand. Nenn mich Abba. Ruf mich an als einen Vater, so nah, gütig und stark, wie kein Menschenkind je einen irdischen Vater hatte. Ich will es. Dein Respekt, deine Ehrfurcht, deine Aufmerksamkeit und Demut. Und ich bin noch mehr als der Schöpfer und Richter. Ich wünsche mir, dass du mit mir redest. Und damit gebiete ich es dir. Damit du endlich von dir wegguckst, gebiete ich dir, mit mir zu reden. Vor allem. Ich will nichts mehr und dringender als dieses intime Gespräch. Mein Wort in dein Ohr und dein Wort in meinem Ohr. Abraham betet um einen Sohn. Der stolze Josef betet im Gefängnis. Der Mörder Mose betet am Dornbusch. Der Ehebrecher David, er betet um Erbarmen. Hiob, der Leidende, er betet trotz allem und ringt mit Gott. Jona flieht und betet im Walfisch. Jeremia betet, weil ihm sein Amt zu schwer wird. Daniel betet im Feuerofen und in der Löwengrube. Petrus betet trotz Verrat. Thomas betet trotz Zweifel. Paulus trotz seiner Vergangenheit als Christenverfolger. Sie beten, weil der Vater es so will, weil Jesus ihnen alles gegeben hat und weil der Geist in ihnen ruft. Und keines ihrer Gebete ist verloren gegangen. Und so reihen wir uns ein in diese Reihe und beten, hier in diesem Hause, im Gottesdienst, in der Liturgie, im Kyrie, im Gloria, in der Fürbitte, in der Beichte, im Dank. Die meisten Lieder sind Gebete. Wir beten vor und nach der Predigt. Der Gottesdienst ist voller Gebet. Und wenn wir aus der Kirche rausgehen, dann hängen wir das Gebet nicht hier ab und warten, bis wir wieder in die Kirche gehen. Wir nehmen das Gebet mit nach Hause. Betet vor allen Dingen. Das zeigt auch, dass das Beten nicht das Einzige ist. Es folgt darauf etwas. Das Beten beeinflusst etwas, was danach kommt. Und so bete ich vor den Dingen. Am Anfang des Tages, am Anfang der Nacht, am Anfang des Essens, am Anfang der Arbeit, am Anfang der Sitzung, am Anfang des Gottesdienstes. Und so werde ich neu ausgerichtet. Paulus sagt uns, Timotheus, betet. Und ich sage, wenn du aufgehört hast, dann fang wieder damit an. Ich schaue auf mein Gebet und dann sehe ich, ich bete für meine Familie, ich bete für meine Freunde, ich bete für mich, ich bete um Gesundheit. Ich danke für gutes Essen, für Sonnenschein, für schöne Blumen. Ich bete auch für meinen Ort, für die Gemeinde. Für all diese Dinge bete ich. Und dann schaue ich auf Paulus. Etwa um 100 nach Christus, vor über 1900 Jahren. So ein Jubelkonfirmand haben wir heute gar nicht hier. Ist schon viel länger her. Schreibt Paulus diesen Brief an seinen Freund Timotheus. Zu einer Zeit, da war die christliche Gemeinde eine wachsende, aber sehr kleine Minderheit. Da gab es noch keine Kirche, keine Jubelkonfirmation. Da war die Versammlung nicht so gut gefüllt wie hier. Und trotzdem schreibt Paulus vor allen Dingen, für alle Menschen, für alle Obrigkeit. Jesus hat allen geholfen. Er ist für alle zur Erlösung gestorben. alle. Paulus ist absolut, er hat ein Selbstbewusstsein ohne Ende. Wir sind zwar noch eine kleine Herde, aber noch. Unser Herr ist für alle da, für die ganze Welt. Und darum beten wir auch für alle. Was ist das für eine Perspektive und wie klein ist doch mein Gebet? Wie oft bleibe ich doch in meinem Kreis? Wie oft kreisen meine Gebete nur um meine Kreise? Wie selbstsüchtig und eng. Das Gebet ist innerlich und so soll es sein im stillen Kämmerlein. Aber mein Gebet bezieht sich nicht auf das stille Kämmerlein, sondern auf die ganze Welt. Auf alle Menschen. Mein Gebet ist keine Privatsache. Mein Glaube ist keine Privatsache. Auch wenn das oft so gern gesagt wird. Mein Gebet ist mehr als eine persönliche Beziehung zu Gott. Wenn ich bete, dann bin ich Teil der Regierung. Wenn ich bete, habe ich Anteil am Weltregiment. Ich bin Priester und ich bin Politiker, wenn ich bete. Ich übernehme aktiv politische Verantwortung. Ich denke zum Beispiel an die Friedensgebete zur Wende. Die haben auch Jubelkonfirmation. Ja? 25 Jahre ist es schon mindestens her. Die haben sich eingesetzt. Für die Politiker beten. Da sträubt sich in mir etwas. Kann ich für die beten? Unser Gebet ist keine Sympathiebekundung. Wir beten nicht nur für die, von denen wir meinen, die machen alles richtig. Dann wäre unser Gebet vielleicht ganz kurz. Wir beten für alle, die Verantwortung tragen. Denn wir haben Anteil an der Regierung. Unser Gebet ist keine Privatsache. Das Gebet. Ist es so einfach oder ist es nicht viel komplizierter? Eine Gruppe von jungen Leuten hat sich mal gefragt, wie beten wir eigentlich? Und sie haben einen großen christlichen Prediger und Verkündiger. Der war ein großer Seelsorger, ein großer Christ, ein großer Beter. Und sie sind zu ihm gegangen, haben sich getraut und haben gefragt, wir haben mal eine Frage. Sie sind ein großer Christ. Wie schaffen Sie das? So viel zu beten. Der große Prediger setzt an mit seiner tiefen Stimme und sagt, ich gehe früh ans Fenster, mache es auf und sage, schön, Jesus. Und mache das Fenster wieder zu und gehe in den Tag. Nicht mehr und nicht weniger. Das Gebet ist viel unkomplizierter, als wir denken. Ich sage einfach, schön, Jesus. Fang an zu beten. Und dann überwindest du deinen Egoismus, dann kriechst du aus deinem engen Häuschen, du bekommst einen Blick, einen Horizont und wirst eingebunden in die Gemeinschaft. Du kommst zu Gott, du kommst in die Gemeinde und du kommst zur Welt. Fang an zu beten. Und dazu lade ich jetzt ein. Eine kurze Zeit, jeder für sich, ein stilles Gebet zu beten. Danke für das Gebet. Danke, dass wir mit dir reden dürfen und du uns hörst. Hilf uns zu beten.